der Podcast.
Folge 98, Deppenversicherung. Herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und heute bei Folge 98 ist alles wie immer, deswegen begrüßen euch an dieser Stelle Tilman Lucke, das bin ich, Kabarettist aus Berlin, und Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo Sebastian.
Hallo Tilman, und wie immer habe ich keine Zeit.
Ja, stimmt, das ist ja auch immer same procedure, und trotzdem schaffen wir es. Wir wollen aber gleich in medias res gehen.
Genau.
Fußball, also deine Serben, auf die du gesetzt hast, sind jetzt nicht so die allergrößten Favoriten im Turnier.
Nö, leider nicht. Aber dafür die Deutschen, auf die habe ich gar nicht gesetzt. Ich habe gestern das erste Mal mit meinem achtjährigen Sohn oder fast achtjährigen Sohn ein Fußballspiel geguckt und habe mit Erschrecken festgestellt, wie viel ich über Fußball weiß.
Mhm.
Weil er mich 5000 Sachen gefragt hat und ich konnte die alle beantworten.
Die Abseitsregel. Ah, gut, die ist ja
zum Beispiel, einfachste. Ja, es war ja ein Tor der Ungarn, wurde ja nicht gegeben wegen Abseits. Also Ich meinem Sohn erstmal Abseits erklärt. Und ich habe meinem Sohn sogar erklärt, warum es die Abseitsregel gibt. Weil es
würde mich jetzt auch interessieren. Einfach nur, damit man damit angeben kann, oder?
Genau, damit man Frauen gegenüber Mansplaining machen kann. Nein, die Abseitsregel bedeutet ja, dass wenn vor dem gegnerischen Spieler noch jemand davor, also zwischen dem gegnerischen Haupt und dem Torwart noch jemand steht während der Ballabgabe, Dann ist dieses Tor nicht gültig. Und das hat einfach was damit zu tun, damit der Stürmer nicht ganz alleine vor dem gegnerischen Torwart wartet, Bis ihm von ganz hinten jemand einen Pass zuschießt und dann kann der ja den ausspielen, zack, Tor. Darum gibt es die Abseitsregel. Ist eigentlich sehr vernünftig.
Also um das Spiel lebendiger zu machen, quasi.
Naja, ansonsten würde
jeder vorm eigenen Tor rumstehen.
Und nee, vorm gegnerischen Tor.
Ja, ach so.
Und würde immer nur auf lange Bälle warten.
Ja, okay, stimmt eigentlich.
Ja.
Genau.
So, egal.
Haben wir das auch mal erfahren. Aber tatsächlich, es gab ja auch ein Eigentor von im Eröffnungsspiel, ein Eigentor von Rüdiger.
Genau, Antonio Rüdiger, der auch genauso aussieht wie Antonio. Aber das ist egal. Das ist egal. Das ist nicht wichtig.
Genau, aber immerhin, also ich finde, solange, also mit der Richtung hat er Schwierigkeiten, aber solange die Richtung seines Gebetsteppichs stimmt, ist alles.
Hallo, das ist ja noch schlimmer.
Naja,
sag mal,
er hat seinen Gebetsteppich selber in die sozialen Medien eingeführt, da muss er so einen Gag ertragen. So.
Genau, und wenn ich jetzt, zweimal habe ich den jetzt gemacht, funktioniert natürlich nicht mehr, dass man schön, dass man sagt, Deutschland gegen Schottland und 5:1 und alle Tore haben die Deutschen geschossen.
Ja.
So, auch sehr lustig. So, das war's zum Thema Fußball. Ich habe ja gehofft, dass die Deutschen nicht so gut sind, weil ja gerade Viertel- und Halbfinale uns mit den Sommertheatervorstellungen ins Gehege kommen. Aber im Moment können wir uns über
Mangel
Zuschauerzuspruch nicht beklagen.
Aber es ist ja interessant tatsächlich, warum die, also im Achtelfinale sind sie ja schon, die Deutschen, obwohl ja noch ein Spiel aussteht. Das war ja, also ist von der Arithmetik her so, es kommen ja mehr als die Hälfte der Teams von 24, kommen ja 16 schon ins Achtelfinale. Also das heißt, die zwei Gruppen, Ersten und dann noch die besten Gruppen Dritten, die vier Besten.
Genau.
Und das kann man deswegen jetzt schon sagen, also Deutschland ist halt entweder Gruppen Erster oder Zweiter.
Genau, was anderes ist nicht.
Theoretisch kann man auch Gruppen Dritter werden mit 6 Punkten, also mit 2 Siegen, wenn nämlich eine Mannschaft 0 Punkte hat. Und alle anderen drei, also wenn sich 6. sozusagen wenn sie sich gegenseitig besiegen, jeder hat 2 Siege, eine Niederlage, dann kann es sein. Und dann wäre man trotzdem dann Gruppen, also würde man zu den 4 besten Gruppen Dritten gehören, wenn in mindestens 2 anderen Gruppen ein Unentschieden kommt.
So, da wir das jetzt aber in Gruppe A schon haben, da ja gestern die Schotten gegen die Schweiz unentschieden gespielt haben, ist ja das schon ausgeschlossen. Also Deutschland ist auf jeden Fall mindestens
Das kommt noch dazu, wenn in der eigenen Gruppe mindestens ein Unentschieden ist, dann ist man mit 6 Punkten auf jeden Fall weiter. Aber das war ja vorher, also die quasi stand auch vorher schon fest, weil in anderen Gruppen gab es auch schon Unentschieden. Also das nur so viel. Das ist ja das, was mich immer am meisten interessiert. Nicht wer
die Arithmetik.
Nicht zugucken, sondern einfach gucken, wie es am Ende dann ist. Aber das war das. Und jetzt kommen wir nochmal zur beliebten Rubrik Korrekturen.
Ja, Thema, was haben wir denn falsch gemacht?
Ich habe was falsch gemacht, beziehungsweise was nicht vollständig erklärt. Also die Wahl in Frankreich steht ja an, die Parlamentswahl zur Nationalversammlung, allerdings nur zur Nationalversammlung. Der Senat hat eine 3-jährige Amtsperiode und die ist auch quasi fest. Und noch dazu eine indirekte Wahl. Das heißt, es kriegt das einfache Volk gar nicht mit. Da kommen aus den Gemeinden und aus den Departements kommen Offizielle zusammen, also Bürgermeister oder Stadträte, gibt es da feste Quoten, wie groß eine Gemeinde ist, wie viele sie dann hinschickt. Also ungefähr 150.000 Menschen wählen den Senat. Das ist eine interessante Sache. Und da haben tatsächlich die Konservativen schon immer die Mehrheit. Es gab nur eine Amtszeit mit 3 Jahren. Wobei die Gesamtamtszeit der Senatoren ist 6 Jahre, also wie in den USA im Grunde. Nur, dass die nicht alle 2 Jahre gewählt werden, sondern alle 3, genau. Die Hälfte. Und es gab nur von 2011 bis 2014 haben die Sozialisten den Senat angeführt und sonst immer die Republikaner bzw. die Gaullisten, obwohl die ja jetzt auch überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Aber dadurch, dass es halt, dass ländliche Regionen bevorzugt werden, ist das so. Aber wir reden über die Nationalversammlung und da habe ich gesagt, da gibt es das sogenannte absolute Mehrheitswahlrecht. Das ist der Unterschied zum britischen und amerikanischen. Da gibt es das relative Mehrheitswahlrecht. Das heißt, ein Wahlgang und dann, wer am meisten Stimmen hat, the spinner takes it all. Und in Frankreich ist es eben so, das absolute Mehrheitswahlrecht. Allerdings, also im ersten Wahlgang braucht man 50%. Allerdings braucht man 50% der Wahlberechtigten. Das heißt, es gibt Kandidaten, die im ersten Wahlgang über 50% liegen und trotzdem in einen zweiten Wahlgang müssen. Und die zweite Ungenauigkeit, die ich mir geleistet habe, war, dass im zweiten Wahlgang dann erstmal der erste und der zweite auf jeden Fall dabei sind und dann gegebenenfalls noch die Kandidaten, die über 12,5% liegen. Und hier ist allerdings auch wieder gemeint 12,5% der Wahlberechtigten. Das heißt, bei der Wahl, wenn man sagt Wahlbeteiligung ungefähr 60% oder so oder 70, dann wird man bei ungefähr 20% liegen müssen, um in den dritten Wahlgang zu kommen. Das ist aber in den meisten Wahlkreisen ist wirklich nur ein Duell.
Das heißt aber, wenn die Wahlbeteiligung bei 60% liegt, dann musst du ja über 80% der Stimmen haben, um gewählt zu werden.
Im ersten Wahlgang. Und das ist tatsächlich, im zweiten Wahlgang, es gibt ja dann keinen dritten. Also im zweiten Wahlgang wird man dann eben, deswegen ist die Bezeichnung absolutes Mehrheitswahlrecht auch ein bisschen irreführend, weil es gibt Kandidaten, die dann nicht mit absoluter Mehrheit gewählt werden. Ich habe mir das mal angeguckt von 2022, von der letzten Wahl. Es gab also landesweit bei 577 Wahlkreisen nur 5, in denen der zweite Wahlgang ausfiel. Also nur 5 Wahlkreise waren im ersten Wahlgang entschieden. Wie gesagt, absolute Mehrheit der Wahlberechtigten.
Wow, das heißt also, jetzt muss man ganz grob berechnen. Das heißt, wir haben eine Wahl, so Nationalratswahlen vermutlich mal ähnlich wie bei Bundestagswahlen. Du hast so eine durchschnittliche Wahlbeteiligung um die 70%. So, das heißt, der Kandidat muss ja dann selber muss mehr als 70% haben. 7 mal 7 ist 49. Mhm. Der müsste mindestens 75% der Stimmen haben, um im ersten Wahlgang überhaupt durchzugehen.
Ja, aber das ist, wie gesagt, es ist nur in 5 Wahlkreisen der Fall gewesen. In 2 weiteren hat sich dann der Gegenkandidat zurückgezogen und dann, also die Wahl fiel da nicht aus, aber die wurde dann mit 100% gewonnen im zweiten.
Also, ja, aber ich finde das trotzdem beeindruckend.
Ja, aber so ist es halt, dass quasi im zweiten Wahlgang sich alles entscheidet. Im ersten hat man schon eine Tendenz und im zweiten geht es dann wirklich um die, welche Partei mit, also welche Empfehlung ausspricht und so weiter.
Ja, gut, aber wenn man das jetzt mal auf Deutschland überträgt, ich glaube kaum, dass es irgendeinen Wahlkreis in Deutschland gibt, wo die Erststimme, also ein Direktkandidat, über 70% kommt. Also nicht mal in Bayern?
Nee, auf keinen Fall. Das war vielleicht früher so, aber auch nur vielleicht ganz vereinzelt. Wüsste ich jetzt nicht, ob man, also das ist wahrscheinlich schwer, die Statistik da rauszukriegen, wenn es um die Wahlbeteiligung geht. Die Stimmzahl in Wahlkreisen, die kann man ja rausfinden. Die SPD ist ja zum Beispiel auch in Ostfriesland sehr stark und da gibt es tatsächlich, glaube ich, auch immer noch einen, der immer über 50% gewinnt. Wer weiß, ob das jetzt so bleibt. Naja, und tatsächlich dann gab es 9, also wenn wir drüber sprechen, diese zwischen 50% der Stimmen und zwischen 50% der Wahlberechtigten, gab es 9 Kandidaten, die also quasi im ersten Wahlgang über 50 lagen, aber trotzdem noch in die Stichwahl mussten. Entschuldigung, sorry Sebastian, ich habe es schon wieder verkackt.
Tillmann hat ein böses Wort gesagt.
Genau, also gemeint ist 25% der Wahlberechtigten, nicht 50.
Aha, okay. Okay,
nee, dann ist
Weil
ja tatsächlich.
Das wäre ja erschreckend.
Dann würde es nur wäre das nur relevant, wenn man quasi, wenn die Gesamtwahlbeteiligung in einem Wahlkreis unter 50 liegt, dann hätte man da so. Und das betraf eben 9 Wahlkreise, wo dann nochmal gewählt wurde. Und am Ende des zweiten Wahlgangs gab es nur 7 Kandidaten, die also im zweiten Wahlgang auch unter 50 lagen. Also das nur so zur Statistik. Der Standard ist also, erster Wahlgang keine Entscheidung, zweiter Wahlgang dann doch über 50%. So.
Mein Gott, führt das Verhältniswahlrecht an. Meine Fresse.
Genau, interessant auch, dass in Frankreich gibt es ja 577 Wahlkreise, also wesentlich kleiner als der Deutsche Bundestag. Davon sind 539 im französischen Mutterland, also Festland und Korsika, und 27 sind in den Überseedepartements. Und es gibt 11 Wahlkreise weltweit, die für die Auslandsfranzosen gedacht sind. Also die haben nicht wie in Deutschland, dass man also, wenn man im Ausland lebt, quasi dort wahlberechtigt ist, wo der letzte Wohnort war. Falls man das irgendwie hinkriegt, da was zu beantragen und dass es rechtzeitig per Post kommt, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und in Frankreich dürfen Auslandsfranzosen eigene Wahlkreise wählen. So, das, okay. Das ist also das. Und jetzt ist halt die Frage, wie da in anderthalb Wochen diese Neuwahl ausgeht. Mhm. Also Elmar Brok, ein großer Kenner.
Oder wie Martin Sonneborn sagte, immer Brocken in Klammern 150 Kilo.
Ja, okay.
Sehr lustig.
Auch. Sehr lustig. Ja. Und der hat also gesagt, dass der Macron wird es auf jeden Fall gewinnen. Denn, und das ist auch einleuchtend, der zweite Wahlgang ist ja, haben wir bei vergangenen Präsidentschaftswahlen immer schon gesehen, das ist ja so eine Art Deppenversicherung.
Ja.
Also die Leute gucken sich den ersten machen im ersten Wahlgang irgendwas, gucken sich dann das Ergebnis an, sind ganz erschrocken. Und dann kann man eben für die meisten Wahlkreise verhindern, dass zum Beispiel der Rassemblement National dann doch die Mehrheit gewinnt.
Naja, ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Nur ist ja immer Brok, hat sich ja vor allem damit hervorgetan, ziemlich viel Gülle zu reden im Laufe seiner EU-Karriere. Und dann zweitens, du weißt nicht, was los ist. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt so, ich bin ja jetzt schon einigermaßen beruhigt, aber in Sachsen kam jetzt gerade wieder die Umfrage raus, AfD bei 30%, CDU bei 29%. Das klingt jetzt erstmal schlimm, aber die AfD lag in Sachsen knapp unter 40%, also da ist ja 30%, also ist ja schon schlimm genug, dass man sagt, Gott sei Dank hat die CDU 29%, weißt du so. Und dieser komische Landesvorsitzende Orban oder wie der heißt, er sagte auch, man ist jetzt koalitionstechnisch ist man nach allen Seiten offen, wo ich so denke, also wenn Schnittmengen da sind, also wenn überhaupt mit der CDU, das würde natürlich reichen, aber ich bin gespannt, was in Sachsen, Thüringen, Brandenburg jetzt wirklich bei rauskommt. Nun scheint das BSW aber doch mehr abzukramen, als man denkt. In allen Bundesländern, die jetzt wählen, liegt es bei mindestens 15%. Und es bleibt ja wirklich zu hoffen, dass die vor allem der AfD Stimmen abgraben. Lustigerweise hat die SPD in Sachsen eine Koalition mit der AfD konsequent ausgeschlossen.
Mhm.
Was ich total lustig finde, weil laut Umfragen liegt die SPD wo?
7%.
Richtig, exakt 7%. Mhm. Die Grünen auch. Die FDP wird nicht mal mehr unter Sonstige geführt.
Ja,
also insofern also es ist wird sich gruselig, die AfD sagen, scheiße, dass die SPD nicht mit uns koalieren will.
Ja, das ist wirklich gruselig. Ich habe mir mal angeguckt, wenn man jetzt die Ergebnisse der Europawahl, darüber haben wir ja gesprochen, dass die AfD und die BSW, also diese beiden, naja, Putin-Parteien in den drei ostdeutschen Bundesländern jeweils bei ungefähr 45% liegt. Und was wäre, wenn man jetzt den Landtag nach diesem Ergebnis zusammensetzen würde? Und das ist halt so, also in allen Landtagen wäre zumindest die SPD mal vertreten, das ist ja schon mal ein Vorteil. Die Grünen sogar in Brandenburg und Sachsen ebenfalls und die Linkspartei würde aber nur in Thüringen, also in Brandenburg und Sachsen, wären sie unter 5%. Das ist,
ja, Umfragen jetzt für die Landtagswahl in Thüringen sieht ja die Regierungspartei quasi, sieht ja bei 11%. Und das ist ja auch nur der Ramelow-Effekt.
Ja, das wird dann schon noch ein bisschen ansteigen, aber es ist wirklich gruselig, weil also in Thüringen gibt es tatsächlich, gibt es ja also Direktmandate und Ausgleichsmandate und zwar so viel wie nötig. Während in Brandenburg und Sachsen sind die Zahl der Ausgleichsmandate gedeckelt. Und das heißt, wenn die AfD flächendeckend gewinnt, dann wird sie natürlich auch mit Abstand die meisten Direktmandate kriegen. Und wenn sie so einen Erdrutschsieg einfährt, das kann sogar sein, dass sie dann überproportional im Landtag vertreten ist, weil eben nicht alles ausgeglichen wird. In Sachsen zum Beispiel darf es nur so viele Ausgleichsmandate geben wie Direktmandate. Und das ist ja immer zu wenig, weil wir wissen, nur so viel Ausgleich wie Überhang. Wir wissen, Überhang gibt es nur dann, wenn die Partei unter 50% liegt. Das heißt, die anderen sind stärker und müssten eigentlich proportional ein bisschen mehr kriegen. Und das ist eben nicht der Fall in Sachsen.
Und das ist ja bei so knappen Regierungsbildungen, wenn du jetzt davon ausgehst, sagen wir mal Jamaika in Sachsen, also ja. CDU, SPD und Grüne zusammen, das würde ja ganz knapp nur, das würde nicht gegen AfD und BSW reichen zum Beispiel.
Nee, genau, also man müsste schon, und da kommen wir jetzt wieder zu einem Thema, was wir schon öfter hatten, die 5%-Hürde. Wer in angesichts dieser Lage sagt, die 5%-Hürde stärkt die Demokratie, der sollte sich mal die Zahlen angucken.
Moment mal, mein Generalsekretär hat vorgestern gesagt, wir müssen auch bei der Europawahl die 5%-Hürde wieder einführen.
Wirklich?
Wo ich dachte... Ja, ja. Wo ich dachte, Kevin, was hast du heute wieder geraucht?
Ja.
Ich bin immer noch ein großer Freund von Hürden, aber 5% so, also gerade jetzt in der Situation, beginnt man ja wirklich zu zweifeln. Ja, das muss man ja wirklich sagen.
Ja, weil bei der nächsten Europawahl soll ja eine 2%-Hürde zumindest gelten.
Okay, dann sind wir den Sonneborn zumindest schon mal los.
Genau, dreimal darf man dann raten, wer davon profitiert. Also die Parteien, die über den 2% liegen und vor allem die größeren Parteien, die streichen dann jeweils die Sitze ein, die sie eigentlich sonst nicht hätten.
Wobei, ich muss dazu sagen, bei uns ist jetzt bei der Kommunalwahl, um da nochmal einen kleinen Ausruf, bei uns in der Nachbargemeinde Unseburg, also Börderauer heißt das ja, da ist es so, da hatte die SPD eine Liste mit zwei Personen, aber immerhin eine Liste, und eine war im Prinzip gewählt, aber ein Einzelbewerber hat dann so viel Stimmen gekriegt, dass wir rechnen ja hier kommunal immer noch nach Harre Niemeyer, ein Auszählungsprozentual Verteilungsverfahren, wen das genauer interessiert, wir haben glaube ich mal vor einem Jahr oder so drüber gesprochen, da war es dann tatsächlich so, dass dieser Einzelbewerber, obwohl er weniger Stimmen hatte, bevorzugt wurde, weil diese Liste quasi sich verschob und dadurch kam der Einzelbewerber rein und unsere Kandidatin leider nicht. Also das war so eine ganz komische Rechnung. Also ich habe es nicht genau nachvollziehen, weil es mich auch nicht wirklich interessiert hat, weil es ist halt so und es stimmt auch, aber...
Also der Einzelbewerber zählte wie eine Partei.
Genau.
Und die Parteien selber, da werden dann die Stimmen für alle Kandidaten auch zusammengezählt und dann gibt es eine feste Sitzverteilung und dann kann es natürlich sein, dass einzelne Kandidaten auf den Listen nicht reinkommen, die aber mehr Stimmen haben als andere.
Da geht es um 0,6 und 0,4. Zum Beispiel ist es ja so, die Grünen haben bei uns im Egelner Stadtrat einen Sitz und wir haben auch im Egelner Stadtrat einen Sitz. Aber der grüne Abgeordnete, also der grüne Kandidat, Gruß an Conny Köpke, du wirst das nicht hören, aber egal, hatten quasi nur die Hälfte der Stimmen von unserem Cedric gekriegt. Und trotzdem haben beide nur einen Sitz. Also wir sind ganz knapp an einem zweiten Sitz vorbeigeschrammt und der ist sozusagen, hat es ganz knapp auf einen Sitz gebracht.
Ja, sowas ist ja aber, das ist ja, da versuchen ja eben diese Auszählungs- oder diese Verteilungsverfahren, Zuteilungsverfahren, wir versuchen ja, das möglichst gerecht zu machen. Und im Einzelfall geht es ja darum, eine Stimme mehr könnte heißen, ein Sitz mehr, wenn man ganz knapp scheitert oder ganz knapp drüber ist.
Wenn man sieht, wir hatten mit den Egeln, haben wir 2500 Wahlberechtigte, glaube ich, also so grob, da kann das schon passieren. Übrigens, apropos zu viel geraucht, ich bin auf dem Weg hierher, habe ich Radio gehört und habe, ich glaube, wenn man das Wort Lackaffe im Duden, müsste jetzt ein Bild von Henrik Wüster nehmen. Also durchaus sympathischer Ministerpräsident des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen hat aufgrund der AfD-Ergebnisse jetzt empfohlen, dass die Touristen aus dem tiefsten Westen nicht mehr nach Mallorca gehen, sondern in den Osten, um uns hier Demokratie beizubringen.
Mhm. Ja.
Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir Anfang der 90er Jahre hier schon genug Wessis hatten, die uns erklärt haben, wie Demokratie funktioniert und welche Auswirkungen das hat, sieht man ja jetzt. Und zweitens, ich will ja hier keine besoffenen Mallorca-Touristen haben, jetzt mal bei aller Liebe. Also die fahren da nicht nach Mallorca, sondern die fahren dahin zum Saufen. Und das können wir hier selber.
Genau, also es wäre dann sinnvoll, wenn man in Mallorca eine Einreisekontrolle machen würde. So, du erklärst uns jetzt, bevor du hier auf den Ballermann darfst, erstmal das deutsche Wahlrecht und das Grundgesetz und was auch immer. Dann darfst du ja dahin zum Saufen. Dann dürfen
Moment.
Die Gehirnzellen, wo das gespeichert ist, weggesoffen werden.
Moment, richtig hart, das Spanische muss erklärt werden, weil man ist ja in Spanien.
So.
So.
Genau. Aber nochmal dazu, dass die 5%-Hürde, also wenn man sich jetzt mal anguckt, es gab ja bei der Europawahl viele Kleinparteien, die dann ja auch, die halt einen Sitz kriegen würden, wenn die 5%-Hürde nicht drinne wäre, nicht da wäre. Und nur dann würden halt AfD und BSW in den drei Landtagen knapp keine Mehrheit bekommen. Wenn eben, würde ja umgekehrt bedeuten, dass man, dass die CDU als stärkste sonstige Partei quasi alle anderen ins Boot nehmen müsste, was natürlich absurd ist. Also insofern.
Im Osten schon lange nicht mehr. Es gibt bis auf die Linkspartei, es gibt bis auf die Linkspartei keine Partei mit die, und die AfD logischerweise und BSW ist ja noch, aber gibt es keine Partei, mit der die CDU noch nicht koaliert hat. Also insofern wäre das alles möglich.
Ja, aber alle gleichzeitig. Also da müsste dann die Familienpartei müsste rein. Übrigens Familienpartei im Europaparlament, die wechseln sich auch Vater und Sohn ab. Also da, das war...
Schön, das ist doch schön. Finde ich gut.
Sozusagen letztes Mal wurde der Vater reingewählt, dann hat er jetzt im Anfang des Jahres sein Mandat zurückgegeben, um sich auf den Wahlkampf zu konzentrieren. Wir wissen, also Wahlkampf für die Familienpartei, das ist schon wirklich eine riesen Lebensleistung. Und dann hat er gesagt, oh, mein Sohn, Listenplatz 2, der kommt jetzt rein für ein paar Monate und jetzt ist der Vater wieder drin. Also inklusive Übergangsgeld hat die Familie ein deftiges Plus gemacht, muss man sagen. Also Familienpartei müsste man dann die ganzen Piraten oder auch die Satirepartei, müsste man alle in eine Koalition zwingen, um AfD und BSW zu verhindern. Wie gesagt, stand mit der Stimmenzahl, die bei der Europawahl in den Ländern kam.
Wobei man ja jetzt dazu sagen muss, also ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass zumindest in einem der Bundesländer, Thüringen oder so, das BSW tatsächlich auch an der Regierung beteiligt wird. Und das ist auch jetzt gar nicht so schlimm, wie man denkt, weil das ja meistens gestandene Leute sind. Also man kann ja Sarah Wagenknecht ja viel vorwerfen, aber sie versucht zumindest die Partei sauber zu halten von Spinnern. Also das darf ja nicht jeder rein.
Das stimmt ja nicht, wenn man sich diese Duelle, also dieser Fabio De Masi, von dem bin ich ja maßlos enttäuscht, weil das war ja einer, ein Finanzpolitiker, der in den Untersuchungsausschüssen immer mit den härtesten Fragen auffiel. Also der kennt sich wirklich aus und jetzt ist es gar nicht mehr sein Thema, sondern sein Thema ist, der arme Wladimir Putin, dem wird Unrecht getan und der soll doch hier mal herkommen und den Staat umbauen.
Das ist gesunder Populismus. Das darf man jetzt... Ja, pass auf.
Ja, aber dass der sich dafür nicht zu schade ist. Der ist ja aus dem Bundestag rausgegangen 2021, weil er frustriert war von der Linkspartei oder von wem auch immer, von dem Politikbetrieb. Da gibt es ja immer wieder so einzelne Abgeordnete, die sagen, ich will mir das nicht nochmal 4 Jahre antun. Was macht der? Der geht ausgerechnet in so einen Haufen von Glücksrittern, von Frustrierten, von Selbstdarstellern. Ja. Ausgerechnet der. Also das ist noch dem ich wünschen würde, dass er den Absprung wieder schafft und entweder der normalen Linkspartei beitritt oder der SPD oder so.
Warte mal ab. Ich glaube nämlich persönlich, dass das BSW gar nicht so schlimm ist, wie die meisten denken, sondern die macht jetzt eins, sie geht jetzt auf Stimmenfang und ich glaube auch, dass ihr Hauptziel war, von der AfD Stimmen abzukramen, was im Moment relativ gut zu funktionieren scheint. Und das sind aber meistens, ich kenne ein paar von den BSW-Leuten, das ist jetzt nicht die intellektuelle Elite des Landes, aber das sind zumindest Leute, also das sind A, keine schlechten Menschen, während ich ja jetzt jedem AfD-Mitglied grundsätzlich erstmal unterstellen würde, dass er ein schlechter Mensch ist.
Ich würde Leuten, die sagen, die Ukraine ist uns egal, denen würde ich schon einfach unterstellen, dass sie schlechte Menschen sind.
Ja gut, vielleicht, ja, ich weiß es nicht.
Also, denn es ist ja immer so, man kann ja immer alles fordern. Frieden, das ist ja so, wir sind für Frieden, die anderen sind für Krieg. Super, kann man ganz einfach einteilen. Aber was, also man muss doch so ehrlich sein und sagen, was soll denn aus dem folgen, also wenn es so eintritt, wie ich es mir wünsche, dass man jetzt mit Putin verhandelt und dass der Krieg irgendwie eingefroren wird, was auch immer. Man kann sich mal die Landkarte Osteuropas angucken, die 1000 eingefrorenen Konflikte, von denen ist keiner gelöst und so weiter. Also man muss doch ehrlicherweise sagen, wenn, also ich will das und das und wenn das aber eintritt, was wird dann passieren? Und dass diese Antwort bleiben sie schuldig oder sie faken die Antwort und sagen, dann ist natürlich Frieden, ja, weil wir ja den Frieden wollen.
Ja, ja,
dann
muss gut, er ja kommen. Ja gut, aber die schaffen halt Angebote für Leute, die zum Beispiel heute wieder einer Volksstimme im Leserbrief, entschuldige, dass ich schon wieder meine Leserbriefe zitieren muss, geschrieben haben, dass ihnen dieser Zelensky-Gottheitskult auf den Sack geht. Wo ich dachte, wer macht denn das? Kein Mensch stilisiert Zelensky zu einem Gott hoch. Aber das wird halt so, das möchte halt so wahrgenommen werden.
Klar, es muss ja auch stimmen, was man sagt. Man darf sich auch nicht irren. Das ist ja auch das alte Thema, warum solche Leute nur ganz schwer wieder zurückkommen in die demokratischen Wählerschaften. Weil sie ja in dem Moment, wo sie einmal BSW ankreuzen, es ist ja wie mit jeder Tat. Das erste Mal ist immer das Schwierigste. Und wenn sie es einmal angekreuzt haben, dann sind sie ja moralisch schon so verwahrlost, dass sie es immer wieder tun könnten, aus Hass eben auf die Etablierten. Ja, denen wollen wir es zeigen. Und ich darf ja mit meinem letzten Kreuzchen vor 5 Jahren nicht Unrecht gehabt haben.
Genau.
Während jeder andere weiß, okay, jeder hat das Recht, sich ja alle 5 Jahre neu zu entscheiden. Man muss aber auch sagen, okay, dann ist man eben auch mitverantwortlich für die Aktion der und der Parteien, die man gewählt hat.
Naja, nun können wir ja auch nochmal drüber reden, das würde mich mal interessieren, da habe ich mich jetzt natürlich nicht mit beschäftigt, was zum Beispiel der Landkreis Sonneberg oder die Stadt hier im Süden von Sachsen-Anhalt, ich habe es schon wieder vergessen, also wo die AfD-Bürgermeister, also wo wirklich AfD-Funktionäre in Amt und Würden sind, da hört man, ihr habt ja jetzt zumindest nichts Schlimmes, also da werden jetzt gerade keine Konzentrationslager gebaut, aber das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, ich weiß es halt nicht genau. Ich habe halt gerade in der Kommunalpolitik gibt es halt sehr viele Menschen, die immer anders sein wollen und die schon durch 5, 6, 7, 8 Parteien durchgegangen sind, weil sie immer der Meinung waren, mit der Partei wird es jetzt was. Und natürlich wird es nichts, weil alle am Politikbetrieb scheitern. Du hast ja nur eine Chance und da hat sich ja neulich irgendein AfD-Hinterwäldler mal geäußert und das ist auch auf TikTok und auf YouTube viral gegangen und sagt, wir müssen jetzt hier mal mit den ganzen Parteien, das muss hier mal sein.
Stimmt, das ist der Polunder-Show aus Brandenburg.
Ja, das Problem ist, er meinte was und hat es aber, also das kam, also er ist ja nicht für Diktatur, also schon irgendwie für Diktatur, wenn er die Parteien abschaffen will, aber ihm geht dieses Gezänk der Parteien untereinander natürlich logischerweise auf den Sack. Nun sind wir, aber wir haben auch Politikwissenschaft studiert, wir wissen halt, dass das das Leben der Demokratie ausmacht. Aber Leuten, die keine Konflikte wollen, geht natürlich Streitereien auf den Sack. Die sehen ja Streitereien als ein Problem und nicht als den Weg der Lösung.
Ja, da hast du schon recht und genau das führt natürlich dazu, dass man sagt, oh, da gibt es einen Krieg und wir müssen jetzt die beste, die einfachste Möglichkeit suchen aus dem Krieg raus. Das ist Verhandeln, das ist Frieden, ja, beklagt euch wie im Sandkasten. Und dann zu denken, dann ist der Aggressor zufriedengestellt, weil wir ihm entgegengekommen sind. Und diese Haltung, da hast du schon recht, das sind Leute, die ihm auch wahrscheinlich im Privatleben keinen Konflikt aushalten und dann gelegentlich immer mal wieder nachgeben. Und das jeder weiß, der Spruch,
oder also halt prügeln.
Es gibt keinen dümmeren Spruch als der Klügere gibt nach, weil das fast nie richtig ist. Ja? Dann ist man eben nicht der Klügere oder man ist nicht oder man nimmt eben in Kauf, dass es schlechter wird.
Der Spruch, der Klügere gibt nach, kommt ja nicht daher, sondern der kommt ja daher, dass man sagt, ist es jetzt wert, sich zu streiten? Und das ist es ja meistens nicht. Also kann man nachgeben, daher kommt ja der Spruch.
Also im Kleinen,
ich möchte aber an der Stelle mal wieder den Kollegen Pispers, der in vielerlei Sachen Unrecht hatte, aber ganz, ganz oft eben auch Recht hatte, der sagte, für den Deutschen ist es wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. Und der Strang kann dem Deutschen ruhig um den Hals liegen, ist dem Deutschen egal, Hauptsache es ziehen alle gleichzeitig dran. Und so ist es halt. So denken halt viele und die wählen dann AfD und BSW.
Ja. Gut, aber dann lassen wir dieses doch sehr leidige Thema.
Ja, natürlich.
Also es ist halt ein Trauerspiel und so eine Landtagswahl ist halt nur alle 5 Jahre und wenn da der Landtag zusammengesetzt wird aus der Mehrheit an Antidemokraten, ja, dann wird man halt wirklich große Probleme haben beim Regieren.
Ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob das BSW wirklich nur aus Antidemokraten besteht. Bei der AfD bin ich mir relativ sicher, dass zumindest ein Großteil der AfD von der Demokratie nicht viel hält. Aber beim BSW bin ich mir da wirklich nicht hundertprozentig sicher.
Naja, schon, weil sie ja, das war ja letzte Woche die Rede von Selenskyj im Bundestag.
Ja.
Und dann sagen genau die sagen, wir sollen verhandeln, genau die hören ja dem Präsidenten des Landes, das sie so verachten, nicht zu. Also das heißt, genau die haben unter Beweis gestellt und manche noch nachgetreten, wie Klaus Ernst, der die unterste Schublade von diesem ganzen Abschaum ist. Also das ist wirklich, wie du halt gesagt hast, im Wahllokal, das letzte Pack und diese AfD
Hallo.
Und BSW.
Das hat, also mal heute ist die Folge, wo du dich vokabularisch AfD, nicht im Griff hast. Ne?
AfD und BSW, die gehören natürlich zusammen. Die saßen wahrscheinlich in irgendeinem Fraktionsraum zusammen und haben auf Putin angestoßen. Und aus der AfD kamen wenigstens noch 3, 4 Aufrechte ins Plenum, die halt diesen ganzen Putin-Kram auch nicht mitmachen wollen. Aber die haben ja auch nichts zu sagen. Naja, und deswegen.
Ich suche gerade, wir waren ja im Frühjahr auf der Grünen Woche.
Ja.
Und, nee, Quatsch, im Frühjahr.
Im Januar ist die immer.
Ja, im Januar waren wir auf der Grünen Woche. Und da gibt es ein Selfie mit mir, meinem lieben Bruder und Klaus Ernst.
Wie bitte?
Warum? Ja, wir haben Klaus Ernst auf der Grünen Woche getroffen, haben den angesprochen und haben gesagt, können wir mal ein Foto mit ihm machen?
Das geht ja gar nicht.
So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das finde. Denn wenn ich es finde, stelle ich es in den Show Notes.
Okay. Naja, und also das. Also ich erinnere mich, im Geschichtsbuch gab es so Bilder wie in den frühen 30er Jahren im Reichstag irgendwelche Sozialdemokraten am Rednerpult standen. Und die NSDAP-Fraktion hat sich geschlossen umgedreht. Und das ist im Grunde ja vergleichbar mit rausgehen oder wegbleiben. Und dann auch zu sagen, ja, es war keine Aussprache vorgesehen, deswegen wollten wir da nicht hin. Jeder Staatspräsident der letzten Jahrzehnte, der im Bundestag geladen war, war nicht im Rahmen einer regulären Sitzung geladen, sondern es war eine Sondersitzung. Und nach keinem folgte eine Aussprache. Also zu dem Volk jetzt vorzugaukeln, man hätte da mit Zelensky auch diskutieren können, das gab es eben noch nie. Ein Staatspräsident ist halt immer ein besonderer Gast, der halt redet.
Putin gab es ja auch kein. Ja, als Putin vor 20 Jahren gesprochen hat, gab es ja auch keine Aussprache.
Ja, und das fand auch keiner schlimm. Wer sich so eine Rede nicht anhört oder sich quasi nach hinten umdreht, der zeigt eben, wes Geistes Kind er ist.
So, wir
kommen aber zu anderen Themen.
Mhm.
Wir haben einen Leserbrief gekriegt übrigens von Christian. Vielen Dank, lieber Christian, für den schönen Leserbrief. Ich paraphrasiere das jetzt. Er hat uns gefragt, in der Folge 95 war die Rede von der Schubladenaffäre in Schleswig-Holstein, also 1993, kam ja auf, dass sechs Jahre vorher war ja diese Barschel-Affäre gewesen. Und er sagte, das muss man unbedingt nochmal nacherzählen, weil es laut ihm ein richtiger Krimi war. Also das kann man jetzt kurz noch erklären. Also diese Barschel-Affäre, die ist ja jedem noch einigermaßen geläufig. Da gibt es ja immer mal wieder Dokus im Fernsehen drüber. Ziemlich skurril. Uwe Barschel, CDU, ein sehr junger, aufstrebender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Da stand dann eine Landtagswahl an 1987 und er hatte Angst, dass Engholm von der SPD gewinnt. Und dann ließ er seine Leute quasi Gerüchte streuen, also Engholm sei schwul, habe HIV, was in den 80er Jahren quasi ja medial das Todesurteil bedeutete, nicht nur in der Realität, stimmt beides nicht, aber der wurde abgehört und man versuchte noch weiteres Material gegen ihn zu finden. Und der Spiegel, der kam ja damals immer montags raus, aber der Spiegel hat am Samstag vor der Wahl vorab seine Berichterstattung veröffentlicht, weil nämlich der Medienreferent von Barschel sich an den Spiegel gewandt hat oder vom Spiegel halt als Kronzeuge da ins Feld geführt wurde für diese Kampagne. Also man muss sich das vorstellen, einen Tag vor der Wahl, das wäre heute gar nicht mehr so relevant, weil es so viele Briefwähler gibt, aber damals gab es quasi keine Briefwähler und dann sofort am nächsten Tag sank die CDU also quasi ins Bodenlose oder ins Halbbodenlose, verlor zumindest die absolute Mehrheit. Dann gab es noch den SSW, der damals mehr oder weniger unentschieden war, also es gab mehr oder weniger ein Patt, sodass Barschel selber sagte dann auch, also ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass das alles nicht stimmt. Wissen wir auch, dass das dann auch sehr schnell überholt war und er musste zurücktreten. Und 9 Tage später hat man ihn dann in diesem Genfer Hotel gefunden. Bis heute weiß man nicht, was da war.
Die große Investigativ-Journalistenshow RTL Samstagnacht machte daraus mal, welches Arschel killte Barschel. Aber das nur am Rande.
dann gab es eben eine Übergangsregierung mit dem Ziel von Neuwahlen. Also Henning Schwarz von der CDU war dann sozusagen mit der Vereinbarung ins Amt gewählt worden, die Neuwahl herbeizuführen. Und im Mai 1988 gab es dann einen riesen Erdrutschsieg für die SPD, absolute Mehrheit. Engholm kam dran und alles Paletti. Und
bis rauskam
1993 kam raus, Engholms Stellvertreter, Herr Jansen, sein Sozialminister, der fühlte sich sehr sozial und hat also Geld gesammelt für diesen Medienreferenten, Rainer Pfeiffer, weil der dadurch arbeitslos wurde, diskreditiert, der hat nie wieder eine Anstellung bekommen. Und dann sagte dieser Sozialminister, Mensch, den muss ich jetzt privat unterstützen. Der hat in seiner Küchenschublade zu Hause Bargeld, 40.000, 50.000 Euro über die Jahre angehäuft, um ihn dann zu übergeben, dass er so das Nötigste zum Leben hatte und fand das eine gute Idee und das kam aber dann irgendwie raus. Und deswegen Schubladenaffäre, also einerseits, weil dann auch noch später rauskam, Engholm wurde Tage vor der Spiegel-Veröffentlichung auch schon in Kenntnis gesetzt und hat aber im Untersuchungsausschuss zu dieser Barschel-Affäre das Gegenteil behauptet. Er hatte, genau. hatte gesagt, der Spiegel hatte, oder durch die Berichterstattung
Kenntnis. Und dadurch musste ja dann die SPD 1994 mit Rudolf Scharping als Spitzenkandidat.
Genau, also Barschel war bereits vom SPD-Vorstand als Kanzlerkandidat nominiert gewesen.
Nein, Engholm.
Engholm, genau. Engholm, ja. Und das ist ja ein toller Typ, der hat jetzt zwei Landtagswahlen gewonnen, den machen wir jetzt ganz groß. Und also das, dann kam, war also erst der Sozialminister und dann blieb das irgendwie an ihm kleben und musste, oder musste nicht, aber ist dann zurückgetreten von beiden genau. Ämtern, SPD-Vorsitzender und Ministerpräsident und eben designierter Kanzlerkandidat.
Und das war ja im Gegensatz zu Rudolf Scharping hatte der ja sowas wie Charisma und Charme, aber... Egal.
Ja, also das war eine interessante Geschichte und es nannte man ja damals auch Waterkant-Gate.
Genau, sehr lustig auch.
Ja, was aber ja alles das ist ja eins von den Gates, die so ein bisschen näher am Original dran waren.
Also ja, das Watergate, ist Waterkant-Gate. So, wie gesagt, wir müssen jetzt gleich Schluss machen.
Tim, oh nein, ich habe noch eine frohe Botschaft.
Genau.
Und zwar die Tagesschau. Also die Tagesschau ist wirklich immer auf Informationen bedacht der Leute und die Tagesschau gibt es jetzt täglich in einfacher Sprache. Was sagst du dazu?
Mache Putin-Bumm.
Mehr oder weniger, ja. Also ich hab mal eine Folge geguckt vor ein paar Tagen.
Findet man in der Mediathek?
Genau, also auch auf der Tagesschau-Seite gibt es jetzt eine Unterseite, die heißt Tagesschau in einfacher Sprache, kommt immer abends und eine Folge pro Tag sozusagen.
Schön.
Und ich lese mal, darf ich mal vorlesen?
Ja,
ich habe
da schnell.
Mitgeschrieben.
Ja.
Verfassungsschutz, immer mehr Gefahren. Der Verfassungsschutz ist eine wichtige Behörde in Deutschland. Der Verfassungsschutz kümmert sich um die Sicherheit in Deutschland. Und der Verfassungsschutz beobachtet gefährliche Menschen. Jetzt hat diese wichtige Behörde herausgefunden, es gibt immer mehr Gefahren in Deutschland. Punkt, Punkt, Punkt. Rechtsextreme sagen zum Beispiel, Ausländer sind weniger wert als Deutsche. Rechtsextreme sagen manchmal auch, Menschen mit Behinderung sind weniger wert. Rechtsextreme greifen oft andere Menschen an. Bla, bla, bla. Islamisten sind oft Terroristen und greifen Menschen an. Auch in Deutschland töten Islamisten manchmal Menschen. Und dann kommt so ein Bericht und dann heißt, wird der Haldenmann gezeigt und dann wird darüber gesprochen. Dieser Mann gibt noch mehr Informationen zu der Sicherheit in Deutschland. Dieser Mann ist der Chef von der Behörde Verfassungsschutz. Dieser Mann heißt Haldenmann. Und so geht's wirklich. Das ist wirklich die...
Das ist die Tagesschau für geistig Behinderte oder was?
Ja, also es gibt natürlich klare Regeln, also Genitivverbot, also von der Behörde Verfassungsschutz, nicht der Behörde. Oder des Verfassungsschutzes, das ist verboten. Und also kurze Sätze und möglichst keine Gedanken. Und im Schriftlichen ist es noch schlimmer, da müssen ja die Sätze auch, die Wörter auch so mit Bindestrichen verkürzt werden. Also Landtag zum Beispiel heißt Land-Tag. Das ist ja sowas wie ein Tag auf dem Land, was aber ein Landtag gar nicht ist. Also da muss man sagen, das ist dann auch sinnentstellend.
Und also das
es gab
ist
auch schon Bundesländer, zum Beispiel Schleswig-Holstein, die bei vergangenen Wahlen auch die Stimmzettel die Wahlbriefe in einfacher Sprache gemacht haben. Da gab es auch schon Shitstorms.
Also das ist ja, das typische Beispiel, dass gut gemeint und gut gemacht unüberbrückbare Gegensätze
sind. Ja, aber wer glaubt jetzt, der komplette AfD-Stammtisch schaltet jetzt, Tagesschau, jetzt in einfacher Sprache, ja wunderbar, das schalte ich unbedingt ein. Also das ist wirklich, und dann auch noch so eine Meldung, Verfassungsschutz, das ist doch wirklich, kann man sagen, okay, man kann jetzt andere Meldungen bringen. Zum Beispiel USA, große Hitze und großes Feuer, war in derselben Ausgabe. Also lohnt sich, schalte da mal rein.
Das ja, aber das ist ja teilweise sinnentstellend, was die da machen.
Ja, egal. Aber es scheint irgendjemand beschlossen zu haben, wir müssen uns da jetzt quasi den Analphabeten auf halbem Weg entgegenkommen. So.
Gut. Hast du noch was Lustiges?
Neues vom britischen Parlament, von der britischen Neuwahl. Der Sunak hat ja das Parlament aufgelöst und jetzt kam raus, dass mehrere seiner, zum Beispiel Leibwächter oder Angestellten von ihm, es gibt in England, kann man ja auf alles wetten. Unter anderem auf künftige Wahltermine. Und die haben natürlich auch sehr korrekt auf einen Wahltermin im Juli gewettet. Saßen halt direkt an ihm dran und
sehr schön.
Ist ja nicht so ganz,
sehr schön.
Aber das passt halt zu dieser ganzen Clique. Ja, schön.
Gut, alles klar. Wenn jetzt nicht bis nächste Woche noch irgendeine Wahl kommt, also wenn jetzt nicht bis nächsten Sonntag noch irgendeine Wahl kommt, hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Wenn ihr dem Christian folgen wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder luke.hengstmanns.de hier und direkt unter der Folge. Ich hatte vor 2 Wochen hatte ich mal wieder einen schönen Spam drin, den wollte ich eigentlich vorlesen, aber ich weiß immer nicht, wie man Slash und Unzeichen ausspricht. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, Tillmann. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Ja, bis dann. Tschüss.